ARD.
Ich bin hierher gelaufen, es ist so eine Stunde Fußweg von mir zu Hause.
Doch, ja.
Ich bin großer Spaziergänger.
Naja, du könntest ein Holländer sein. Lecker billig, kostet nichts, einfach laufen.
Ja.
Ja, und ich habe noch nicht mal ein Bundesverdienstkreuz.
Wenn es jemand verdient hat, dann sowieso du.
Klar. Naja, also Rudi Carrell hatte auch eins.
Herr Frank-Walter Steinmeier, falls Sie ja gerade zuhören, machen Sie schon mal das Kreuz warm. Das muss angeheftet werden.
Ja.
Also ich bin auf jeden Fall dafür. Aber es gibt den Begriff ugly hot. Und das sind meistens dann so Männer, die zum Beispiel große Nasen haben oder so ein bisschen verschobene Gesichter und so weiter. Und das ist natürlich für mich als Mann mit einem verschobenen Gesicht und einer großen Nase gut.
Denkst du, das ist meine Plattform?
für mich ist einerseits
gut. Sind meine Freunde.
Ja, genau, das sind meine Freunde. Willkommen im Club, Jungs.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Mareike Amado
und
Sebastian Hotz.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR3, Produktion mit Vergnügen.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Oder sagen wir guten Abend?
Nee, ich glaube, es ist okay, wenn wir sagen guten Morgen. Es ist jetzt so 9:45.
Ja, früh. Ne?
Bist du eine Frühaufsteherin?
Ja.
Ich auch tatsächlich.
Wie älter man wird, habe ich das Gefühl, wie mehr man das Bedürfnis hat, jede Sekunde zu nehmen.
Mhm.
Ja, und ich liebe den Morgen. Also vor allem im Sommer liebe ich den Morgen. Und habe natürlich meinen Hund und der muss morgen auch raus. Dann gehe ich erstmal spazieren eine Stunde. Und dann ist der Tag einfach ein guter Start und ein gutes Frühstück, dann ist alles okay.
Was ist ein gutes Frühstück für dich?
Ein Birgermüsli mit viel Früchten, dann ein Glas im Ei, ein Ei im Glas, ein Ei im Glas und ein Brötchen und ein Smoothie oder irgendwie ein Orangensaft oder irgendwie sowas.
Das ist wirklich ein gutes Frühstück. Da kann man nichts dagegen sagen.
Dann brauche ich auch den ganzen Tag nichts mehr.
Bis abends dann.
Bis abends.
Ja, ich finde auch Mittagessen ist das die Mahlzeit, die man am ehesten überspringen kann. Und ich finde es schön, in den Tag zu kommen, wenn man so wenn man dann direkt sich so ein bisschen was zu essen macht und sich so reinbegleitet in den Tag und dann hat man so auch schon was geschafft ein bisschen, also eine Mahlzeit zubereitet und dann kann der Tag losgehen.
Also ich brauche keine 3 Mahlzeiten.
2 sind okay.
2 sind für mich völlig in Ordnung.
Mhm.
Ein Apfel oder so über Mittag reicht vollkommen aus. Oder ein Croissant, das war Frühstück. Hatte kein Frühstück im Hotel. Mhm.
Kein Frühstück im Hotel.
Nee.
Ich bin großer Fan von so Hotelfrühstück, aber nicht, weil ich das immer so lecker finde, sondern weil ich so interessant finde, was es je nach Hotel immer so angeboten wird. Und ich glaube, ich könnte mit meiner Erfahrung von der Tour relativ gut vorhersehen, anhand des Zimmers, was es beim Frühstück alles gibt.
Was liebst du?
An so einem Hotelbuffet. Ich finde es gut, wenn es so kleine Brötchen gibt. Also wenn ich mir dann so 2 nehmen kann, also so ein kleines mit so Kürbiskernen drauf und eines mit so Mohn oder so.
Ja.
Das finde ich toll. Und ich finde es noch gut, wenn man so, wenn man eine gute Obstauswahl hat. Also wenn man sich dann noch so einen interessant aussehenden Apfel nehmen kann. Das finde ich was Feines.
Ach, das ist tatsächlich sehr gut. Und Brot in Deutschland. Also wir Holländer haben dieses Platschbrot, ne? Also das bleibt hier wie so ein Knoten im Magen sitzen. Ich verstehe nicht, wie es möglich ist, dass ein Land aus Holland und Belgien so ein Scheißbrot haben.
Ich glaube, das kommt daher, je näher man an England rankommt, desto schlechter wird das Brot.
Ja, das
ich glaube, das
gut
ist das Problem,
sein.
Ist nur die Nähe zu England.
Ja.
Tut mir leid für euch.
Ja, ja. Aber ich denke, wir sind näher an Deutschland dran.
Ja, es ist leider schon zu nah an England, das ist das Problem.
Aber ich sage dir, ich verstehe nicht, dass ein Holländer nicht einmal in der Woche nach Aachen fährt oder über die Grenze kurz, um Brot einzukaufen. Und ich verstehe gar nicht, warum es keine Bäcker gibt, der sagt, hör mal, ich mache jetzt hier nur deutsches Brot.
Mhm.
Weil in Deutschland, als Kind schon, wo wir mit dem Wohnmobil unterwegs waren, ja, wie immer, dann sagte mein Vater immer, jetzt fahren wir über die Grenze. Und jetzt bald kommt ein fantastische Bäcker um der Kurve. Und da holen wir wunderbares deutsches Brot. Sowas Leckeres gibt es in Holland nicht. Und jetzt sind wir 70 Jahre weiter, verstehst du? Und immer noch Platschbrot.
Ich habe vor kurzem gelesen, dass so deutsches Brot nur so tatsächlich in Zentraleuropa so beliebt ist und dass viel so weiter entfernte Regionen gar nicht so viel mit unserem Stil des Schwarzbrots anfangen können. Das fand ich interessant, also dass wir uns so extrem viel darauf einbilden, wie unser Brot so ist, aber es ist so weit weg vom, so, vom Mainstream der Welt. Das fand ich
also ihr könnt ruhig stolz auf eure Bäcker sein. Denn ich finde auf der ganzen Welt, und ich habe nun wirklich die ganze Welt bereist, also der beste Baguette gibt es in Senegal.
Im Senegal?
Ja, besser als in Frankreich. Also die war natürlich lange Kolonialgebiet von Franzosen. Und die machen Baguette im Senegal, aber in eine viel bessere Version als in Frankreich selbst.
Warum ist die besser, die Version?
Ja, weil er knuspriger ist.
Knuspriger?
Ja, also das Brot in Senegal, also dieses Baguette-Brot ist wunderbar. Aber Holländer, ich weiß nicht, wo wir dieses Platschbrot herhaben. Und ich weiß überhaupt nicht, wo wir unsere Esskultur herhaben. Mit unseren Kroketten, Bitterballen, Frikandelle, wir frittieren alles. Wie wir.
Ja, zu nah an England. Das ist das Problem.
Das ist nicht eure Schuld.
Ja, so ist es. Es ist einfach zu viel Fritteusen-Mentalität rübergeschwappt. Das ist das Problem.
Furchtbar.
Wirklich, es gibt nördlich von Berlin einen Park, der heißt Holland Park.
Ja, und ich weiß.
Kennst du das?
Ja, ich weiß auch derjenige, der das gebaut hat.
Ja?
Ja, der kam aus dem gleichen Dorf wie ich.
Das ist unglaublich.
Ja.
Das ist, was du für den Tourismusstandort Deutschland getan hast, mit Usedom, mit dem Hollandpark. Im Prinzip können wir alles, jeden Tourismus haben wir dir zu verdanken.
Ja, und ich habe noch nicht mal ein Bundesverdienstkreuz
bekommen. Wenn es jemand verdient hat, dann sowieso du.
Naja, also Rudi Carrell hatte auch eins.
Oh ja, dann. Und der hat Hühner an Boden getackert.
Genau.
Und das hast du kein einziges Mal gemacht, also hast du es schon doppelt verdient.
Der kriegte Preise am laufenden Band, ja. Und also ein Bundesverdienstkreuz für so viele Jahre. Entertainment in Deutschland wäre doch ein... Also für die Positivität, die ich gebracht habe. Das Bundesverdienstkreuz, um die Deutschen ans Lachen zu bringen.
Herr Frank-Walter Steinmeier, falls Sie hier gerade zuhören, ich glaube, da steht ein... Machen Sie schon mal das Kreuz warm. Das muss angeheftet werden.
Ja.
Also ich bin auf jeden Fall dafür. Ich bin hierher gelaufen. Es ist so eine Stunde Fußweg von mir zu Hause.
Doch, ja.
Ich bin großer Spaziergänger. Ich mache sowas sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist so... So richtig reiche Menschen, die haben oft so komische Hobbys, so aus dem Hubschrauber mit Skiern springen, aber das kann man sich ja einfach für Geld kaufen. Und was man sich nicht so einfach kaufen kann und was so für mich das bestmögliche Hobby ist, ist mir für so ganz alltägliche Sachen ganz viel Zeit nehmen. Als wenn ich einkaufen gehen muss, dann gönne ich mir einen Supermarkt, der 1,5 Stunden Fußweg weg ist und laufe dann dahin.
Tatsächlich?
Mache ich richtig gern. Ich bin großer Fußgänger. Das ist erst vor kurzem, so vor 3-4 Jahren mit meinem besten Freund in mein Leben getreten, dass ich einfach sehr, sehr viel und sehr, sehr gerne zu Fuß gehe.
Dann ist es eigentlich für dich auch ein guter Sport, obwohl ich dich da nicht sehe. Aber trotzdem gebe ich dir den Tipp. Also Golf spielen.
Nee, Golf spielen bin ich raus. Das kann ich nicht. Beim Golfspielen fände ich ja nur das Spazierengehen gut.
Mhm.
Also ich möchte, also Golf spielen, ja, aber ohne Golf spielen. Und dann kann ich ja einfach spazieren gehen.
Aber es ist der Kampf mit dir selber.
Das Golfspielen?
Ja, ich
Bist
mache...
Bist du Golfspielerin?
Ja, ich habe mit meinem Sohn angefangen, dann war der 8.
Oh, ist der
Profi-Golfer? Und der ist jetzt ein super, also der hat Handicap 1, ja.
Oh.
Also so ganz an der Nähe vom Profi.
Mhm.
Aber der wollte erst gar nicht. Er sagte, was soll das, ein kleiner Ball und dann bist du Stunden am Laufen, dann musst du in ein kleines Loch und so. Und irgendwann hat es Klick bei ihm gemacht. Und tatsächlich bei Golf merkst du, das ist der Kampf gegen dich selbst.
Mhm.
Also wenn du dich nicht gut fühlst, kannst du auch nicht gut Golf spielen. Wenn du dich gut fühlst und alles loslässt, dann schlägst du wahnsinnig weit.
Ich glaube, da kann
man kann sich testen, psychologisch. Immer.
Das finde ich aber, kann man bei so einem normalen Spaziergang auch. Ich finde das so ein ganz interessantes Gefühl zu wissen, wenn ich zum Beispiel einen Termin um 18 Uhr habe, dann, wenn ich die Zeit dafür habe, dann laufe ich um 16 Uhr los und laufe durch ganz Berlin. Und ich find's ganz interessant, dass ich dann am Anfang loslaufe und die ersten 3-4 Kilometer, das fühlt sich ja nicht an, als ob ich meine Nachbarschaft verlasse. Und das ist dann so ein aufs Handy, auf die Uhr schauen und denken, oh, ich habe jetzt noch 9 Kilometer zu laufen und ich möchte ja dort auch nicht verschwitzt und fix und fertig ankommen. Das finde ich so einen interessanten Ritt zwischen Spazieren und dann doch fast schon Wandern. Finde ich, das mag ich ganz, ganz gerne.
Naja, du könntest ein Holländer sein, lecker billig. Kostet nichts, einfach laufen.
Ja, man braucht nicht viel. Und es nee. Gibt so, und es gibt so, es sind ja überall Sachen. Also man kann ja die
zum
ganze
Gucken.
Zeit. Ja, man kann die ganze Zeit Dinge anschauen. Und ich habe ganz lange das nicht gemacht und habe alles mit der U-Bahn, mit der Straßenbahn, mit dem Bus gemacht, was ja auch voll okay ist. Aber man sieht dann so wenig von der Stadt, in der man wohnt.
Das stimmt.
Und jetzt sehe ich so, ich freue mich immer, wenn ich so jede Woche am Alexanderplatz vorbeilaufe Richtung Richtung Podcast-Studio, dass da immer eine Baustelle ein bisschen weiter ist. Dass ich so immer so ein bisschen die Kräne verschieben und hier wurde ein neues Plakat angebracht und guck mal, hier die neue Werbekampagne für diesen und jenen Musiker, diese Musikerin. Das finde ich ganz toll zu sehen, dass es eine Welt um mich herum gibt. Und ich glaube, das vergisst man schnell, wenn man so seinen Arbeitsalltag vor einem Bildschirm stattfinden lässt, dass es richtig viele Menschen mit eigenem Leben gibt. Und dann kann ich auch schön durch die Häuser, durch die Fenster schauen.
Also ich habe heute Morgen da auf der Straße geguckt und dann sieht man Tausende von Menschen laufen, schnell und langsam und gucken und machen und tun. Und dann denke ich, es gibt schon viele Menschen.
Es gibt richtig viele Menschen. Und jeder Mensch hat ja eine eigene
Geschichte.
Ja, er hat eigene Gedanken. Menschen, die er liebt, Menschen, von denen er geliebt wird, eine eigene Geschichte, Wünsche, Träume. Und das finde ich ganz, ganz schön. Das ist, also, das klingt so ein bisschen weltfremd.
Auch, ja.
Aber da draußen läuft jetzt zum Beispiel jemand vorbei, der mit seinem Handy gerade so einen Mietwagen freigeschaltet hat. Und der fährt jetzt irgendwo hin. Und wohin
fährt er? Wo fährt er hin?
Ich glaube, der fährt, das ist so ein Miles-Auto. Ich glaube, der fährt zur Arbeit. Er ist ein bisschen spät dran, ist jetzt fast 10.
Hat sich verschlafen?
Der hat vielleicht verschlafen, aber oder das ist so ein Cheftyp. Das sah ein bisschen aus wie ein Cheftyp, der jetzt so lässig um 10 ins Büro kommt und erwartet, dass die anderen schon richtig
schon
was gearbeitet haben.
Schon 2 Stunden
hat.
Arbeiten, ja.
Und dann setzt er sich an seinen Computer und schaut erstmal, was es zu Mittag gibt in der Kantine.
Nee, aber das inspiriert mich auch immer. Was für eine Geschichte steckt hinter dieser Person? Mhm. Oder ich gucke da aus dem Fenster, sehe ich 2 Menschen, die auf der Straße leben, ja, so in Plastik gehüllt und so. Das Bild macht mich so traurig, dass wir in 2024 nicht imstande sind, um Menschen eine Wohnung zu geben.
Und nicht nur das, sondern dass wir so aktiv Parkbänke umbauen, damit ja nicht sich jemand darauf zum Schlafen legen kann, weil dann wird dann so eine Lehne eingebaut, damit die beiden Plätze unterteilt sind, dass wir so mehr für die Stadt getan haben, damit sich wohnungslose Menschen nicht wohlfühlen, statt einfach Wohnungen zu bauen. Ich glaube, das wäre günstiger gewesen, als jede Parkbank umzubauen.
Wie viele Leute leben auf der Straße in Berlin?
Keine Ahnung. Ich würde sagen, so zwischen 5 und 10.000, würde ich sagen.
Frank Zander macht viel für die. Mhm. Ne? Die macht ja einmal im Jahr macht er
diese
Weihnachtsgänseessen oder für alle Dachlosen in Berlin. Finde ich toll, dass er das angefangen hat oder durchgesetzt. Ne? Und das Frankie Boy.
Der Frankie Boy.
Ja.
Kannst du dich an das erste Mal erinnern, bei dem du auf der Straße erkannt worden bist?
Ja, das war in 1900. Das war übrigens eine ganz lustige Geschichte. Ja. 1980 fing der WWF-Club an. Und das Wochenende nach der ersten Sendung war ich in Köln. Und dann habe ich mit Jürgen von der Lippe eine Wette gehabt. Mhm. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir gehen jetzt mal einmal durch Köln. Jetzt ist eine große Sendung gelaufen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob jemand uns erkennt. Mhm. Und derjenige, der als Erste erkannt wird, bekommt ein Abendessen. Und Jürgen von der Lippe war damals.
Hattet ihr damals schon die Hawaii-Hemden? Hattet ihr da schon seinen Look gefunden?
Nein, der hatte damals, der war bei uns Hausmeister. Der hatte einen grauen Kittel an, immer in der Sendung, und war die Identifikation zwischen den Menschen zu Hause und das Fernsehen. Ja. Und das war seine Rolle im Prinzip, Hausmeister. Und musste dann auf alles achten im Studio und hat das ganz witzig gemacht und machte dann die Zuschauerpost, die Verbindung zwischen das Publikum und die Sendung. Und dann sind wir losgelaufen und tatsächlich nach ungefähr 2,5 Stunden sagte eine Dame und drehte sich um, waren Sie gestern nicht im Fernsehen? sind Sie nicht eine Holländerin? Und ich sage, Dankeschön. Ich habe mein Abendessen verdient.
Sehr gut, das heißt, sehr schön. Das finde ich.
Ja, ja, das war das erste Mal.
Sehr gut. Bei mir war das erste Mal 2020 im Sommer in Bielefeld.
Ach.
Da habe ich damals gewohnt und ich hatte noch gar keinen Fernsehauftritt, gar kein anderes Medium außer meinem Internetauftritt. Und dann wurde ich gefragt, ob ich ein Foto machen würde.
Ein Selfie.
Ein Selfie. Und ich dachte, ein Foto machen heißt, dass ich ein Foto von der Person mache.
Ach so.
Und das war auch so an so einem See. Also es war ein schöner Ort. Und klar macht man da ein Foto. Und dann habe ich so angefangen, so ein Foto machen zu wollen. Und dann hat die Person gesagt, nee, von uns beiden. Also, und das war für mich
Hollywood-Gefühl.
Ja, es war für mich ein Hollywood-Gefühl. Am Obersee in Bielefeld war ganz kurz Hollywood für mich.
Und geht es dir manchmal auf den Sack?
Ein bisschen ja. Also es gibt ja Momente, in denen man so gerne privat und allein sein möchte. Mhm. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich manchmal das Haus, wenn ich zum Sport gehe, zum Einkaufen gehe oder so, dass ich das nicht immer in einem öffentlichkeitstauglichen Outfit tue. Und manchmal ist man traurig und sitzt mit gebrochenem Herz in der S-Bahn oder als ich noch in einer Beziehung war, möchte man eigentlich auch manchmal zu zweit sein und keine öffentliche Person sein. Dann geht es mir auf den Sack, aber ansonsten ist es zu 99% eigentlich sehr, sehr nett. Und ich glaube, ich habe mir so ein antisoziales Image gegeben, dass die Leute immer sehr erstaunt sind, dass ich in Wirklichkeit sehr freundlich und sehr nett bin. Und das ist ja die beste Überraschung, die man geben kann.
Ja, also ich habe es immer so empfunden, ich wohne ja nicht in Deutschland und habe meine privaten Momente in eine Stadt, wo man mich kaum kennt.
Bist du in Deutschland berühmter als in...
Ja, ja. Darum. Mhm. Also da habe ich echt meine Ruhe in dem kleinen Dorf bei Maastricht. Mhm. Aber wenn ich weiß, wenn ich über die Grenze komme, dann, dass die Momente natürlich immer da sind.
Dass man dich in der Schlange vor dem guten
überall,
deutschen Brot erkennt.
Überall. Und vor allem die ab 30.
Ja. Ja.
Also das, und dann kommen so 2 Meter Männer auf mich zu und sagen, hey, Kleine, du hast meine Jugend verschönert. Aber es ist immer nett. Es ist immer, ich weiß einfach, ohne Publikum können wir einfach nichts machen. Mhm. Und das sind die Leute, die uns groß gemacht haben.
Ja, die uns nicht nur groß gemacht haben, sondern den zumindest ich auch so mein ganzes Einkommen und du ja auch verdanke. Und viele Bühnenpersönlichkeiten reden immer so darüber, wie unglaublich schwer es wäre und was für eine Verantwortung das ist und so weiter. Und ist es bestimmt auch. Aber am Ende ist es ein so einfacher und so schöner Job.
Ja.
Und dann finde ich so eine gewisse Dankbarkeit gegenüber dem Publikum.
Absolut. Habe ich auch immer so empfunden. Habe ich immer so empfunden. Und und ein kleines Selfie oder eine Unterschrift oder irgendwie. Ja. Das ist ein Dankeschön.
Ich habe als Kind, so mit 7, 8, 9, 10 Jahren, habe ich mir immer vorgestellt, wie es sein könnte, so für irgendetwas bekannt zu sein. Nicht mal für irgendetwas Spezifisches. Ich dachte damals, ich werde noch Formel-1-Rennfahrer. Und habe mir dann immer so Interviews mit mir selbst geführt in meinem Kinderzimmer. Und als die ersten tatsächlichen Interviews kamen, war es für mich so ein, ich bin auf diesen Moment perfekt vorbereitet.
Ja, ich habe schon geübt.
Ich habe schon geübt, kein Problem. Ich kann die Fragen selbst stellen, kein Thema.
Hast du tatsächlich gemacht?
Ja, ich habe.
Also, warst schon ein besonderes Kerlchen.
Ja, so ein bisschen seltsames Kind. Aber ich habe das wirklich gerne gemacht, so vorm Spiegel mit mir so Interviews geführt. Und ich mochte das dann auch selbst, mir so Fragen zu stellen. Und ich habe, glaube ich, oft gar nicht so geantwortet, sondern habe dann so den Interview-Slang nachgemacht, den ich so von Fußballern gelernt haben mit dem also
echt wahr. Besonderes Hobby.
Ja, besonderes Hobby. Vielleicht hätte mir auch so ein bisschen mehr so ein Freundeskreis gut getan, aber am Ende muss man sich einfach, es war eine Medienschulung für mich selbst.
Also das hatte ich gar nicht sowas. Nee.
Aber hast du dir zum Beispiel mal überlegt, wie du unterschreibst? So ein Autogramm?
Ja.
Aber ist das dieselbe wie deine rechtsverbindliche Unterschrift? Also unterschreibst du Verträge genauso wie Autogrammkarten?
Also nee, weil ich tue immer Herzchen dazu.
Das finde ich gut, das ist ein guter Tipp.
Also in der Schreibform habe ich immer ein Herzchen. Mhm. Also nee, man kann nicht mit meinem Autogramm meine Verträge unterschreiben, das geht nicht.
Geht nicht.
Bei dir auch nicht.
Ja, ich habe mir so eine Unterschrift überlegt, die so aussieht wie von einem Fußballer ein bisschen. Und die geht so, Moment, das ist jetzt blöd für das Podcast-Publikum, weil es nicht sehen kann. Ja. Und die sieht so aus.
So ein bisschen durcheinander.
Bisschen, ne? Durcheinander, aber dann kann man einfach behaupten, dass ein richtiger Promi das unterschrieben hätte. Kann man sagen, guck mal, das ist ein Angela Merkel-Unterschrift, das ist doch schöner für alle.
Ah nee, ich habe diese.
Also, das Herz ist fantastisch, ja. Aber ich finde nicht, dass deine weniger durcheinander ist als meine.
Ich habe das Romantische irgendwie.
Deine ist auf jeden Fall romantischer, meine ist so ein bisschen
durcheinander,
ein bisschen abgehakt. Ja, stimmt. Deine ist so
Aber weißt du, was das Gute ist, was wir beide nicht haben? Leute, die das machen und nochmal einen Strich, finde ich selber ganz wichtig.
Ja, das finde ich zu viel. Das finde ich zu viel. Ja.
Immer, ich frage immer, wenn ich jemanden kennenlerne, mach mal eine Unterschrift. Und wenn ich das sehe, ja, so ein Strich unter deinen eigenen Namen und einen Punkt, sage ich, geh mal ein Türchen weiter.
Also der Punkt hinter der Unterschrift ist so endgültig. Warum sollte dein Name denn etwas Abschließendes sein?
Genau, das ist ganz wichtig. Ich bin wichtig und ich habe dich im Griff.
Und das Unterstreichen ist so ein bisschen Vorwurf. Also so, warum ist hier keine Unterschriftslinie? Warum muss ich mir die selbst malen?
Oder man nimmt sich sehr wichtig, ist das.
Aber wichtig ist
man
doch,
unterstreicht seine Persönlichkeit.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen
Unsicherheit.
Unsicherheit, weil wichtig ist ja unterm Strich. Das sagt man ja, wenn etwas wichtig ist. Und wenn man sich selbst über den Strich setzt, ist man nicht so wichtig. Vielleicht ist das so ganz, ganz schüchtern und zurückgehalten.
Aber irgendwie finde ich meine schöner. Meine Unterschrift.
Deine ist auf jeden Fall leichter und verspielter als meine. Ja. Meine ist so ein bisschen verkrampft, aber ich finde, das passt zu uns ein bisschen. Vielleicht schaue ich mir das Herz ab. Mal guck mal hier in diesem Bogen.
Könnte man noch ein Herz machen.
Könnte man hier, guck mal, kein Problem.
Ja.
Und dann hätte man das Beste
schön,
aus beiden
das
Welten.
Das ist sehr gut.
Das könnte ich tatsächlich machen. Dann habe ich jetzt eine neue Unterschrift gefunden, dank dieses Podcasts.
Super, Schatz, super. Schatz darf man nicht sagen in Deutschland, ne? Das stört Leute. Ne?
Es ist, glaube ich, ungewöhnlich, aber wenn du mir das sagst, ist es, finde ich, was anderes, als wenn ich irgendeiner Praktikantin in der Redaktion das Schatz an den Kopf werfen würde. Ich finde, in dem Machtverhältnis ist es okay.
Okay.
Ja.
Darf.
Und dann, wenn ich damit okay bin, dann ist es ja okay.
Also du bist ja viel mit Sprachen beschäftigt, ne? Und da findet ja gerade eine große Wandlung in die deutsche Sprache statt.
Ja, welche denn?
Ja, mit Innen und Golferinnen und Moderatorinnen. Und ist das wichtig für dich?
Ich glaube, also wir haben ja darüber gesprochen, dass, also ich habe gesagt, dass die deutsche Sprache sehr präzise ist. Und ich finde, es passt. Wenn man präzise sein möchte in seiner Sprache, dann passt es ganz gut rein, dass man betont, hey, Frauen können auch Golf spielen und Frauen sind mitgemeint. Ich glaube aber, dass es so zum Beispiel in gesprochener Sprache, wie wir sie gerade haben, in einem Podcast, dass man das da nicht machen muss. Ich finde, man muss es ohnehin nicht machen, aber ich verstehe sehr, warum es Menschen tun. Und wenn ich in einem Text betonen möchte, dass sich etwas nicht nur auf Männer bezieht, sondern alle golfspielenden Menschen einbezieht, dann finde ich das sinnvoll. Aber ich glaube, es ist eine Sache wie eine Umgangsform, wie ein Siezen. Man kann es machen, man muss es aber nicht tun. Und ich glaube nicht, dass es ich glaube, dass es in offiziellen Dokumenten einen Vorteil hat, allein für die Präzision der Sprache im gesprochenen Wort. Ich spreche ja auch keine Kommas aus. Ich glaube nicht, dass es immer notwendig oder dass es schlimm ist, wenn man es nicht tut.
Aber finden Sie nicht manchmal übertreiben ein bisschen?
Ich glaube, man könnte sich ein bisschen besser anstellen. Weil manchmal wird zum Beispiel jeder gegendert, also jeder. Und ich glaube, dass es da schlauer wäre, auf eine andere Formulierung zu setzen, nämlich einfach auf alle.
Ja.
Also es gibt
jeden.
Es gibt einfach schlauere Möglichkeiten manchmal und elegantere Möglichkeiten, so alle Geschlechter einzuschließen, wenn man sich ein bisschen Gedanken über einen Satz macht. Und ich glaube, dass man sich kurz mal überlegt, was man schreibt, ist ohnehin keine schlechte Idee.
Ja.
Aber ich finde es, ich kann verstehen, dass es nervig sein kann. Ich glaube aber nicht, dass es schlimm ist, wenn man kurz mal innehält und sich überlegt, wen man mit dem Geschriebenen meint. Wie findest du das denn?
Also die ältere Generation natürlich ist gewohnt an eine, jahrelang, um etwas zu machen. Wir sollten auch die Flexibilität aufbringen, wenn etwas verändert wird, uns auch damit auseinanderzusetzen. Ich finde aber, dass die Opferrolle, ja, und ich hasse Opferrollen, ich hasse, also in meinem Leben, ich habe auch viel erlebt, aber wenn ich immer, oh, und hier und da, und ich finde die Leute weinen und machen und tun, wie schlimm alles ist und wie grauenvoll und wie sie behandelt werden, also das macht mich manchmal ein bisschen nervös und dann denke ich, Jungs, pack die Klöten zusammen und sag, hör mal, wir gehen dafür, ne, also. Verstehe ein bisschen mehr Energie und Positivität. Also immer dieses Gemotze.
Ja, finde ich komplett richtig, ja. Und ich finde es ja auch, ich finde es gut, wenn sich Sprache verändert, weil ich bin auch ein großer Fan davon, wenn Begriffe ihre Bedeutung verändern. Also zum Beispiel, was sich in der deutschen Sprache oder in meiner Sprache ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren ist, ich nenne richtig viele Menschen Maus.
Maus?
Maus, also so. Ach komm, Maus. Also so ein lieber, wieso, wie du mich gerade Schatz genannt hast, dass ich Menschen manchmal Maus nenne, weil es so, früher war das für mich so ein Kosename, der vor allem in Beziehungen stattgefunden hat.
Mäuschen.
Und jetzt ist es so ein, ach komm, du Maus. Dass man das auch mal zu jemandem sagt, der eher ein Bekannter ist als eine tatsächliche Maus. Das finde ich ganz schön, dass da so, dass es so ein größerer Begriff geworden ist in meinem Reden.
Toll, das alles bewusst überlegt. Aber hast du. Merkst du auch, dass dieses, also was ich ganz schlimm finde, ist, dass man zum Beispiel jetzt schon im Kindergarten mit solchen Dingen anfängt, mit Sexualität und Gendern und so. Die haben so Spielecken, da kann man sich entdecken. Mhm. Also das sind so Dinge, die sind ganz weit entfernt von meinem Gehirn. Also da denke ich, wir haben doch alle einen Weg bis zur Pubertät, um über Dinge nachzudenken. Und dann entwickelt sich so ein Ding von selber, ne?
Ja, ich glaube, dass so diese, also das weiß ich tatsächlich, das glaube ich nicht nur.
Wie weißt du das?
Dass diese großen Skandale rund um dieser Kindergarten sexualisiert unsere Kinder, dass das nicht richtig wiedergegeben wird, was in diesem Kindergarten überhaupt passiert. Dass so diese Selbsterkundungsecken nicht in dem Maß existieren, wie sie so medial wiedergegeben werden. Und,
also ist eine mediale Lüge.
Es wird groß aufgebauscht. Also es braucht ja nur
so. Wie weißt du das?
Ich weiß das, weil es berichtet zum Beispiel, es gab so einen Kindergarten in Berlin, über den berichtet worden ist.
Ja, das habe ich. Und Kerpen.
Genau. Und über den in Berlin wurde dann zum Beispiel von, ich glaube, es war die Taz, die Zeitung Taz, wurde dann so nachrecherchiert, wie das in dem Kindergarten denn überhaupt jetzt wirklich ist. Und die großen Vorwürfe gegenüber dem Kindergarten, dass da Kinder, 4-5-Jährige so sexualisiert werden würden, die haben sich relativ schnell in Luft aufgelöst. Und in Kerpen waren ähnliche Berichte und die werden ähnlich aufgelöst. Dass man so Kindesmissbrauch und so weiter so hart wie möglich und so gut wie möglich verfolgen und aufklären muss, steht außer
Absolut.
Frage. Aber so Aufklärungsangebote gegenüber Kindern sind meistens sogar ganz gut, um Kindern ein Bewusstsein darüber zu geben, dass das, was ihnen angetan wurde, und das ist meistens nicht im Kindergarten, sondern in der Familie, dass das Unrecht war und dass das Gewalt war. Also ich glaube, man tut gut daran, dann aufmerksames Auge hinzurichten und zu überprüfen, was in Kindergärten passiert, was in Schulen passiert. Aber ich glaube, dass viele der großen diese irren Kindergärten, das sexualisieren unsere Kinderskandale.
Das ist weit pressemäßig übertrieben wird.
Weil es ja auch eine geile Headline ist. Weil gegen Kindesmissbrauch sind ja wirklich alle. Da gibt's ja keinen Kompromiss oder keine Gegensprecher, sondern das sind ja alle dagegen. Und dann sind auch alle dagegen. Mhm. Aber solche Themen werden oft und sehr, sehr gerne medial aufgebauscht, weil es ein guter Aufreger ist und weil es keine Möglichkeiten gibt für mich oder für dich, danach zu recherchieren.
Ja, ich finde, die Verantwortung hat die Presse absolut.
Ja, absolut.
Also um Dinge in die Welt zu setzen, die nicht stimmen. Oder wenn ich da manchmal diese Schlagzeile sehe, dass sie nur mehr Klicks kriegen, wenn man es grauenvoller oder schlimmer macht. Also das bringt die Gesellschaft total durcheinander.
Ja, weil eben nicht, weil die ganze Zeit dann über große Verbrechen, über Einbrüche, über Autodiebstähle geredet wird. Und dadurch, dass man die ganze Zeit mit solchen schrecklichen Nachrichten bombardiert wird, denkt man, dass die Welt da draußen eine schreckliche wäre. Und ich kenne oder lese ganz viele Menschen, die so der Meinung sind, dass wirklich alles da draußen böse und feindselig wäre.
Ja, das finde ich so problematisch für euch Jugendliche. Also ich habe dir ja erzählt, dass ich durch die Welt gereist bin, ohne Handy, ohne Information, dass ich die Information alles selbst kreiert habe, durch Bücher zu lesen oder zu gucken, zu fragen. Ich war in einem Kloster einen Monat beim buddhistischen Mönch, der mir alles erzählt hat über den Buddhismus. Und also alles Selbsterforschung und dann natürlich auch realitätsmäßig abgecheckt in Bücher, ob das stimmt. Wenn ich heute sehe, unter was für einem Druck ihr lebt, jeden Tag. Und in meinen jungen Jahren war niemand in meiner Umgebung depressiv. Niemand. Und heute höre ich so viele Jugendliche, die depressiv sind oder das Leben nicht sehen oder irgendwie problematisch da in eine Schwierigkeit kommen, da finde ich so traurig. Und ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass ihr viel zu viel Negativität serviert kriegt.
Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat. Also ich glaube, dass es nicht gut ist, dass ich morgens aufwach und mein Handy ist mein Wecker und ich schaue auf mein Handy und ich, noch bevor ich richtig wach bin, lese ich versehentlich die ersten drei Schlagzeilen. Ich glaube aber auch, dass so ein Bewusstsein dafür, für Depressionen, für psychische Erkrankungen gestiegen ist, weil man mehr Informationsmaterial darüber hat. Und ich weiß zum Beispiel aus meiner Verwandtschaft von den 50, 60, 40-Jährigen, die da so sind, dass die im Nachhinein sehr viel klarer sehen, dass es ihnen als Teenager, als junge Erwachsene nicht gut ging und dass die es überhaupt nicht wussten, dass es einen Ausweg gibt aus diesem Gefühl, das sie damals hatten. Und ich glaube,
also du meinst, in meiner Generation war das verdeckte Depressive.
Nein, ich glaube, dass es einerseits mehr psychische Erkrankungen gibt, weil die Zeiten und der Umgang mit zum Beispiel Medien dazu führen kann, dass es einem schlechter geht. Andererseits glaube ich, dass so die Aufklärung darüber, was Depressionen sind und dass man Menschen helfen kann mit Therapieangeboten zum Beispiel, dass das mehr geworden ist auch, dass das so zwei Faktoren sind.
Ja, aber ich denke schon, dass die Jugend in die Bildformung, die sie auch kriegen in Social Media, also zum Beispiel, man sieht dann nur Leute irgendwo in einem Luxushotel oder am Strand.
100%.
Du siehst dann männliche Körper, die total Sixpacks und da sitzen dann die Jungs zu Hause und denken, das kriege ich nie hin.
Das finde ich ultra interessant, dass ich auch so männliche Schönheitsideale so in den letzten, ich würde sagen, 20 Jahren so verschoben haben. Wenn ich mir einen Indiana Jones Film anschaue. Indiana Jones war ja in den 80ern.
Sture Männer.
Ja, aber Indiana Jones war, der war ja stark in den 80ern. Ja, das war ja ein durchtrainierter Mann. Und wenn man jetzt Indiana Jones mit dem Harrison Ford mit dem damaligen Körperbau neben so einen durchschnittlichen Actionheld stellt, dann sieht er aus wie so ein 13-Jähriger. Dann sieht er, hat er das.
Wie so eine Flasche.
Ja, das sieht aus wie eine Flasche. weil wir zugelassen haben, dass so Muskeln und diese unendlichen Muskelmassen so Standard werden für so Actionhelden. Und das finde ich total interessant. Das kriegt man natürlich auch nicht so ganz einfach natürlich hin. Da muss man so das ein oder andere Wachstumshormon nehmen, damit die Ader auf dem Bizeps noch mal ein bisschen schöner raussticht.
Ja, und hier diese Bubble-Kiss hier.
Die Sixpacks. Das finde ich total interessant, wie sehr sich. Also ich habe ja diese Entwicklung mitbekommen von dem schon extrem durchtrainierten, schönen männlichen Körpern zu denen, den wir jetzt haben. Ja. Und das ist so, mir ist es nicht aufgefallen, dass sich das so verändert hat.
Ja, aber das ist wirklich ein total anderes Bild.
Es ist ganz, ganz interessant. Aber ich glaube trotzdem, dass es als Mann einfacher ist, attraktiv wahrgenommen zu werden als Frau in der Öffentlichkeit. Also es gibt einen, heute auf TikTok ist ja immer alles ein Trend, aber es gibt den Begriff ugly hot. Kennst du den?
Hässlich heiß.
Genau. Und das sind meistens dann so Männer, die zum Beispiel große Nasen haben oder so ein bisschen verschobene Gesichter und so weiter. Und das ist natürlich für mich als Mann mit einem verschobenen Gesicht und einer großen Nase gut.
Denkst du, das ist meine Plattform?
für mich ist einerseits
sind gut. Meine Freunde.
Ja, genau, das sind meine Freunde. Willkommen im Club, Jungs. Aber ich glaube, so ein Begriff gäbe es niemals für Frauen. Also ugly hot, glaube ich, gäbe es niemals für Frauen.
Nee, aber das gab es dann vor 30 Jahren.
Aber
wir haben das dann auch, also ugly hot, nee, jetzt mal nicht, aber es gab da natürlich auch also Unterschiede. Also die Bond Girls zum Beispiel, das waren dann die schönsten Frauen, die ungefähr rumliefen. Dann hatten wir Brigitte Bardot, ne? Also auch nicht schlecht, also in den jungen Jahren. Davor gab es Marilyn Monroe, also die hatte sehr weibliche Formen. Aber wir haben nie so drauf geachtet. Also scheiße fand ich, dass ich keine langen Beine hatte früher, also wo ich jung war. Ich bin ja nur 1,63 Meter und war dann vorne in der Klasse immer, also auf der ersten Stuhl. Aber da waren Mädchen, die hatten dann so Modelbeine, ja. Und da hätte ich gerne ein paar Zentimeter länger gehabt. Das war eigentlich das Einzige, wo ich gedacht habe, das könnte man mit mir mal ändern. Ich stand hinten in der Reihe, wo die Beine ausgeteilt wurden.
So auf eine Streckbank kurz vielleicht.
Ja, das habe ich auch mal gelesen.
Es gibt
in Japan machen die das.
Es gibt ganz viele, es gibt mittlerweile so Operationen gerade, die werden erstaunlicherweise oft an Männern durchgeführt, mit denen man so 4-5 Zentimeter größer werden kann. Und dann werden dir zum Beispiel die Beine gebrochen. Und
total bekloppt.
Wirklich total bekloppt, weil man muss dann das Laufen neu lernen.
Ja, ja, sowieso die ganze Schönheitschirurgie. Wenn ich manche junge Mädchen sehe, ja, was die aus ihren Köpfen machen. Und dann denke ich auch, ich sehe, du hast auch so viel Tattoos. Ne?
Ja, aber die sind alle hässlich. Ich habe die, das sind alles so nicht ernst gemeinte Tattoos.
Zeig mal, was denn? Du hast ein Pferd. Das ist ein
Pferd. Hier hinten steht Death to False Metal. Das ist einfach ein Tattoo, das hatte ich mir mit meinem guten Freund und Tourmanager stechen lassen. Das hier oben hat mir ein Freund von mir gestochen. Boss Baby hat mir auch.
Das ist nicht sehr gelungen.
Das ist nicht sehr gelungen. Hier ist ein Spiegelei. Hier ist ein riesiges Tattoo. Da steht einfach hahaha, hihihi, Katzenvideos. Darüber ist so ein kleines Tattoo, auf dem steht Midwest Emo. Das sind einfach so Gag-Tattoos. Auf meinen Knien steht Hundebeste.
Aber das ist auch so ein Ding. Also früher in meiner Generation waren das nur Seemänner, die das hatten.
Und jetzt können das auch so Bürolappen wie ich haben, ne?
Ja, und ich denke manchmal, wenn die denn, gestern habe ich jemand gesehen im Fernsehen, da hat die Jesus Christ Superstar mit aller Aposteln da drauf.
Das
finde ich.
Ja. Das ist ein lustiges Tattoo.
So eine ganze letzte Abendmahl.
Das finde ich perfekt.
Ja. Und dann dachte ich, ja, Jung, wenn du jetzt mal 86 wärst im Leben, wie sieht Jesus Christ dann auf deine Brust aus?
Ein bisschen verwelkt.
Wie ein Elefant.
Bisschen verwelkt. Aber letztlich ist es dann vielleicht schön für das Enkelkinder, weil dann können die, guck mal, Opa zeigt euch nochmal ein Bild. Ja. Und also ich weiß, dass ich so über die allermeisten meiner Tattoos werde ich in 50 Jahren noch lachen können. Und dann werde ich mir das anschauen, weil ich glaube, mit 80 sehe ich persönlich nicht mehr ganz so fit aus.
Ich weiß gar nicht, was auf euch zukommt.
Ich persönlich werde dann auf jeden Fall vor dem Spiegel nochmal lachen können.
Also ich werde manchmal morgens wach, dann denke ich, der Knochen saß doch gestern noch an die andere Seite. Ne? Also da muss man mit rechnen. Und wenn ich dort all die Tattoos bei den Leuten sehe, dann denke ich, naja, jetzt finde ich es schön, also manche nicht, also die nee, da oben ist total misslungen. Ne? Also
ja, das ist wirklich hässlich geworden, aber das ist okay, weil ich denke, jetzt hier zum Beispiel werde ich für immer an meinen guten Freund Till denken, der mir das auf meinem Sofa in meinem Wohnzimmer gestochen hat, in der schönen Sommernacht.
Und Till wollte auch mal Tattoo stechen.
Ja, genau, ich habe mir mal so eine Tattoo-Maschine gekauft.
Ach so.
Und dann hat er das gemacht. Und das war lustig. Also wir haben Bier getrunken und haben gelacht. Und dann hat er das gemacht. Das hat leider deutlich mehr wehgetan, als es wehtun sollte. Und ist auch so ein bisschen vernarbt. Aber es ist trotzdem lustig. Ich denke da oft dran.
Hast du das denn überall auf dem Körper?
Ich habe Oberarme und Beine habe ich bisher.
Beine auch?
Genau. Aber Mal schauen. Also ich glaube, ich werde noch weiterhin mir irgendwelche kleinen lustigen Dinge stechen lassen und ich werde dann aussehen wie so ein vollgekritzelter Malblock. Aber das ist okay.
Jeder so machen, was er will. Also.
Und notfalls sollte doch noch der Tag kommen, an dem ich einen Millionenvertrag bekomme für Unterwäschewerbung und die sagen, wir können das nicht mit den hässlichen Tattoos machen, dann würde ich sie mir weglasern lassen, glaube ich.
Und wenn ich jetzt hier so sitze, würde mit so aufgeblähte Lippen, was würdest du dann zu mir sagen?
Ich würde sagen, wenn du dich frei dazu entschieden hast und gesagt hast, ich möchte das unbedingt, dann würde ich sagen, voll okay. Aber ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer Freundin von mir. Ja. Und die hat zu mir gesagt, fändest du mich, also es ist eine Freundin, keinerlei romantische
Beziehung.
Genau,
nee.
Einfach eine Freundin. Und die hat mir gesagt, ich hätte so gern aufgespritzte Lippen. Und dann bin ich natürlich in der blöden Situation. Weil ich möchte ja, dass sie glücklich ist. Das ist eine Freundin von mir, sie soll glücklich werden. Und wenn sie glücklich wird, wenn sie aufgespritzte Lippen hat, dann tu das bitte, mach das, wenn das dich glücklich macht, tu's. Aber andererseits kann ich ja auch nicht sagen, bitte lass dir Lippen aufspritzen, weil das ist ja auch ein komisches Signal von mir. Und ich war dann so ein bisschen tatsächlich sprachlos. Ansonsten, wenn du das machen möchtest, hier gibt's bestimmt in Laufweite so ein Hyaluron-Studio.
Auf jede Ecke gibt es hier.
Dann können wir das machen. Nach der nächsten Folge, in der Mittagspause.
Komm ich schon zurück. Nee, aber ich finde schon gut, dass solche Dinge existieren und dass man, wenn man etwas machen will, das auch ganz bewusst und gut macht. Aber für mich gibt es überall so seine Grenzen. Ne? Also für mich selbst, lass mal so sagen. Also ich möchte nicht mit 80 so ein glattes Bügelbrett sein.
Also so ein ganz glatt gezogenes Gesicht?
Ja, so wie die Amerikanerinnen oft, ja.
Also ich, es gibt dann so Sensationsnachrichten mit, keine Ahnung, zum Beispiel, Madonna, was ist das Geheimnis ihres Alterns? Und das Geheimnis, das in der Sicht von Medien würdevollen Alters ist, dass sie meistens einfach reich sind und sich die OPs leisten können, damit man das Alter.
Die Kardashians.
Ja, genau so. Ja, natürlich siehst du gut aus. Du hast 300 Millionen und du machst den ganzen Tag nichts anderes, als dich darum zu kümmern. Da siehst du natürlich super aus. Und auch ein ganz, ganz kleiner Tipp auch fürs Publikum da draußen, für ein gutes Altern, nie irgendetwas Richtiges arbeiten. Ich glaube,
Spaß an der Arbeit.
Spaß an der Arbeit oder einfach nichts arbeiten. Das tut wirklich wahnsinnig gut. Es ist wirklich wahnsinnig toll, wie wenig Falten man hat, wenn man einfach möglichst reich geboren wird und sein ganzes Leben lang nicht wirklich was hart arbeiten muss. Nie Stress haben.
Ja, also Stress macht man sich oft selbst.
Ich glaube, viel Stress wird ausgelöst durch so finanzielle und materielle und zeitliche
Nöte.
Das stimmt.
Also das habe ich auch alles hinter mir, Wellen des Lebens. Ja. Und größte Problem ist die finanzielle Stress. Mhm. Also da hat es der größte Druck auf Menschen.
Der ist immer im Hinterkopf.
Ja.
Das ist so, also ich hatte das große Glück, dass ich so aus der Schule direkt in so einen Ausbildungsjob gegangen bin, aber so 800 Euro waren es, glaube ich, netto. Die sind nicht so richtig schön. Davon kann man jetzt nicht luxuriös leben, was man auch nicht tun muss. Aber ich hatte dann einen Autounfall und ich musste das irgendwie finanzieren und musste einen kleinen Kredit aufnehmen. Und selbst dieser klitzekleine Hauch von finanzieller Not und hat schon so für einen riesigen Druck in meinem Kopf gesorgt. Das ist anstrengend. Ich glaube, das ist nicht gut für die Falten.
Nee. Also da gebe ich dir vollkommen recht, das habe ich auch alles erlebt im Leben, dass auf einmal solche blauen Briefen reinkommen, nennen wir in Holland blaue Briefen. Und du denkst auf einmal, hä, was ist denn das, was muss ich damit, wo kriege ich das her, was mache ich? Und dann kriegst du die schlaflosen Nächte.
Als ich angefangen habe, beim Fernsehen zu arbeiten, Ende 2020, musste ich mir für so ein Praktikum bei dem Fernsehsender, bei der Produktionsfirma, musste ich in Köln wohnen für einen Monat. Mhm. Und die haben gesagt, ja, kein Problem, wir zahlen dir diese Unterkunft, aber du müsstest das erstmal auslegen und danach bezahlen wir dir die Unterkunft. Das war so eine kleine Mietwohnung. Mhm. Und ich habe da so gesagt, ja, kein Problem, lege ich aus. und war dann so tief in den Schulden in meinem Dispo-Konto, weil ich natürlich nicht einfach mal so eine Monatsmiete auslegen konnte. Ich weiß nicht, wie die sich das vorgestellt haben. Und dann hat der Bankberater im Dorf meiner Eltern, hat dann die ganze Zeit bei mir angerufen und gefragt, ja du, folgendes Sebastian, wir kennen uns ja schon länger, aber es wird langsam ein bisschen komisch mit dem Dispo, mit dieser tiefen 1500 Euro, die du der Bank schuldest. Wann kommt denn da jetzt mal Geld rein? Und ich hatte wahnsinnig Angst, dass der meinen Eltern so Bescheid sagt, dass der Sohn in den Miesen ist. Und hab da versucht, die Wahrheit zu sagen und gesagt, ja, ich arbeite gerade bei einer Fernsehproduktionsfirma. Das Geld kommt in 3 Wochen. Aber der hat mir natürlich nicht geglaubt, dass ich bei einer Fernsehproduktionsfirma arbeite, und hat dann meine Eltern kontaktiert und gesagt, dass der Sohn der Großstädter, der ist jetzt in den Miesen.
Ist aber an der anderen Seite süß.
Es ist süß, aber was sollen denn da meine Eltern machen?
Ja, nix.
Ja, die waren einfach nur, ah, der hat, der Sebastian, der lebt da in seiner Traumwelt da oben in Berlin. Naja.
Aber bei euch im Dorf denken die, ja, Fernsehproduktion, ja, das alles.
Das klingt gelogen, finde ich.
Ja.
Das ist auch ein bisschen gelogen.
Das ist so ein Junge, der gerne was sein möchte, ja, genau, was er nicht ist.
Ja,
ne?
Der verbrechlich.
Wir müssen mal an die Alarmglocke ziehen.
Ja, genau. Das soll mal wieder zurück. Das soll ja mal in sein Kinderzimmer zurückziehen. Da steht jetzt so ein Laufbahn und ein Hometrainer drin und verstaubt alles, aber das wollen wir wieder zurückziehen, der junge Mann.
Und sorgst du jetzt schon für Sicherheiten?
Also ich lege Geld auf die Seite und sorge schon ein bisschen vor.
Ja.
Aber es wird nicht immer so gut laufen bei mir, wie es jetzt gerade läuft.
Das ist nämlich, glaube ich, dass die meisten Leute zu Hause, die denken immer, Leute, die im Fernsehen arbeiten, verdienen Millionen.
Ja, ja.
Das Bild haben die zu Hause. Totaler Quatsch.
Das ist wirklich Quatsch.
Also, ich war die Schlechtverdienste bei RTL damals in den 90er, hatte die höchste Einsatzquote, aber jemand hat mir einen Vertrag ausgehandelt. Das war nicht echt ganz toll. Und man sieht es zum Beispiel an so einer Ingrid Steger, die gerade gestorben ist, ja. Sehr traurig, wie die zu Ende gekommen ist, aber die hatte im Prinzip auch nur 6 erfolgreiche Jahre.
Ja.
Und in einer Zeit, wo man dem Producer, der Regisseur, die Produktionsfirma, die hatte verdient, aber die Darsteller
nicht.
Kaum, also ein bisschen. Und dann heißt es immer, die großen Stars des deutschen Fernsehens haben, wo ist ihr Geld geblieben?
Ja,
dann,
so
denke ich, was wird da für ein Bild kreiert, dass wir alle, es gibt ein paar Leute, also ich meine, der Jauch gehört, glaube ich, halb Potsdam.
Der hat dem gehört halt Potsdam und
auch noch ein Weingut,
also, seine Lidl-Werbung.
Aber der ist auch täglich produziert selbst. Die haben Chancen bis unendlich, um Geld zu verdienen, wie Gottschalk und so. Sind nur ein paar.
Ja.
Barbara Schöneberg ist dann die einzige Frau ungefähr
in der Riga. Glaubst du, dass du den schlechtesten Vertrag hattest bei RTL, lag wahrscheinlich auch daran, dass du eine Frau warst und bist?
Ich glaube, darum sage ich auch zu jeder junge Frau, nimm dir, wenn du es selbst nicht weißt, jemand ganz Vernünftiges, der es weiß. Und check das gut nach, weil viele erzählen auch, dass sie ganz vernünftig sind, alles wissen und die wissen gar nichts.
Ja.
Und so einer hatte ich beim Aushandeln.
Ach.
Und das war dumm gelaufen. Aber ich habe immer eigentlich normal verdient, aber nie gigantisch verdient. Und bin dann auch, ich bin auch nicht geschäftlich erzogen. Du?
Nee, also ich habe zwar was Wirtschaftliches gelernt, aber ich habe jetzt keinen großen Geschäfts- und Investitionssinn. Ich möchte arbeiten für mein Geld und ich möchte das, was ich mache, gut machen. Und alles darüber hinaus habe ich weder Zeit noch Lust drauf, ehrlich gesagt.
Aber das Leben geht ganz schnell vorbei.
Ja.
Also irgendwann bist du 40 und die nächsten 20 Jahre, die gehen wie im Flug. Ja, und das sage ich auch zu meinem Sohn. Ich habe auch immer gedacht, ich habe noch unendlich Zeit, um das alles zu regeln und machen. Und auf einmal wirst du 70.
Mhm.
Ne? Also, hä? Was? Was passiert? Habe ich es nicht gemerkt? Nein, ich habe es nicht gemerkt. Also das Leben geht so wahnsinnig schnell. Und man soll sich nicht keinen großen Druck ausüben, aber man sollte schon vernünftig irgendwie auf sein Geld achten. Und nicht übertrieben alles rausschmeißen.
Ich habe letztes Jahr durch mein Buch und die Tour und so weiter, habe ich ganz gut verdient, mir geht's ganz gut. Und ich habe gemerkt, dass ich kein Geld ausgebe, weil ich habe eine sehr, sehr günstige Wohnung hier in Berlin und ich habe auch ansonsten keine, keine Laster in irgendeiner Hinsicht, dass ich jetzt so, also ich gehe manchmal essen.
Du kaufst 10 T-Shirts
und, ja, aber
in kaufe, schwarz,
und das
lecker
passt,
billig.
Reicht. Was? Nee, das waren das sind gute T-Shirts, das sind so schwere, gute T-Shirts, die halten, glaube ich, auch ein gutes Stück. Und die bleiben vor allem auch schwarz, weil so billige schwarze T-Shirts, die färben so aus, die werden so grau, da legt sich so ein Schleier drüber, die bleiben schwarz, das finde ich gut. Mhm. Aber ansonsten, ich habe so keine Laster, keine großen Luxusreisen oder sonst was. Mein großer Urlaub letztes Jahr, der ging an die Ostsee für eine Woche.
Da sind wir wieder. In Usedom.
Ostseebad auf Rügen.
Auf Rügen.
Auf Rügen, sehr schön.
Auch schön.
Richtig, sehr, sehr schön. Kann man auch gut spazieren gehen, finde ich.
Also Rügen ist für mich die wildeste Insel.
Wildeste, weil es so windig ist?
Nein, auch die Küsten von Rügen.
Das stimmt.
Also die sind für mich wild. Was ich ein ganz besonderes Gebäude da finde, ist dieses Riesending, was in DDR-Zeiten...
Da habe ich drin gewohnt. Da
das wollten die umbauen. Also haben die das jetzt alles
umgebaut? Genau, also diese riesige, lange, fast ein Kilometer, ja, oder mehr als ein Kilometer lange Siedlung neben der Stadt Binz in Prora, die ist umgebaut worden. Also das ist jetzt alles sehr luxussaniert.
Ach so.
Und die Wohnung, in der ich übernachtet habe für eine Woche, die hatte so eine kleine Sauna, war sehr schön. Also war wirklich toll.
Da waren die damals, wo ich da war, mit beschäftigt. Mhm. Also alles dachte ich, ein Kilometer. Was ist die Geschichte von dieses Gebäude, dachte ich?
Die Geschichte von dem Gebäude ist, dass die Nazis das als Erholungsgebiet für den Volkskörper identifiziert haben. Und anschließend in DDR-Zeiten, die Rohbauten standen, soweit ich weiß schon, haben sie zum Glück nicht fertiggebracht. Aber diese Rohbauten wurden dann für die Naherholung in Zeiten der DDR für die Jungpioniere und so weiter verwendet. Und da konnte man sehr günstig und sehr einfach, natürlich, wenn man entsprechend Parteimitglied war, konnte man da Urlaub machen. Und das ist wirklich ein toller Ort. Es ist ganz, ganz hübsch. Und ich fand es irgendwie, es hatte so ein bisschen die, ich war da im September, das heißt, das meiste war schon leer, es war nicht mehr Hochsaison, aber es war irgendwie so. Ich fand es ein schönes Gefühl, dass ganz, ganz viele andere gerade einen ähnlichen Urlaub haben wie ich und dass überall und jedem Balkon, den man morgens beim Frühstücken gesehen hat, da waren ganz viele andere draußen gesessen und die hatten, das war so wie so ein Campingplatzgefühl.
Ach,
das fand ich ganz
wir
schön.
Alle gemeinsam.
Ja, wir alle gemeinsam, wir kennen uns nicht, aber man grüßt sich mal und man muss jetzt nicht miteinander irgendwie Zeit verbringen, aber es hat so einen schönen gemeinschaftlichen, hey, wir sind jetzt gerade alle im Urlaub, wir sind jetzt zwar alle blöde Touristen, aber wir haben eine gute Zeit hier, das fand ich ganz schön irgendwie.
Also ich finde sowieso die Ostsee sehr beeindruckend, also auch geschichtlich, was da alles gelaufen ist. Na, ich habe eine Frau in Usedom, das fand ich eine unglaubliche Geschichte. Ich saß in einem Restaurant auf einer Terrasse und ich sehe gegenüber an der Straße sehe ich eine sehr alte Dame, aber man hat gesehen, es ist eine Dame. Die ging in so einen Mülleimer und hat da so ein bisschen rumgewurstelt. Und ich habe sie angeguckt und da habe ich gedacht, es stimmt irgendwo was nicht mit dieser. Also das spürt man dann. Ne? Mhm. Also bin ich zu ihr hin, wie Holländer das machen. Habe gefragt, geht es Ihnen gut und so. Und so. Was, warum machen Sie, gehen Sie in den Mülleimer? Sind Sie was am Suchen oder haben Sie was verloren? Nein, sagt sie, ich suche Essen. Mhm. Und ich habe die Frau angeguckt, wir essen. Und dann habe ich gesagt, dann lade ich sie mal ein auf die Terrasse. Und dann vielleicht können wir mal im Gespräch kommen, weil diese Frau, wie du sagst gerade, dass es dir interessiert, was hinter diesen Menschen steckt, war auf diesem Moment bei mir sehr intensiv. So, diese Dame, die war in 1933, war mit 7 Geschwistern und ihre Eltern wohnten in Usedom und hatten ein Hotel. So, und dann kam die Bombardement auf Peenemünde und wo ja die V1 Rakete gebaut wurde. Und dann hat sie 4 Geschwister verloren und ihre Mutter. Und da war nur noch der Vater mit den Restgeschwistern. Dann, nach dem Krieg, kamen die Russen. Ja, also am Ende des Kriegs kamen die Russen. Dann sie hatte sich in den Schornstein versteckt, ihre Geschwister Die sind alle irgendwie vergewaltigt und umgelegt. Und da war nur noch der Vater und sie übrig. Und dann kam die DDR-Zeit. Und in der Halle von diesem Hotel haben die eine Zeitung gelegt aus England. England, nicht die, aber ein anderer. Und dann wurde der Vater verurteilt und ist nach dieses gelbe Ungeheuer gebracht worden, nie mehr zurückgekommen. Sie war die einzige Überlebende. Diese Frau hat alles miterlebt, geschichtlich gesehen, in Phasen, was hier so in Europa politisch ablief.
Ja, einfach vier unterschiedliche Länder im
Prinzip. Eine wahnsinnige Lebensgeschichte. Und dann endet man und dann ist man über 80 und holt sein Essen aus dem... Dann dachte ich, das ist doch ein... Dann sagt sie, glaube nie die Politik. Das war ihre Botschaft. Ich dachte, von so einer Frau musste man doch eigentlich einen Film machen. Sie lebt jetzt nicht mehr, ne? Aber leider. Aber so ein Mensch, diese Frau hat so eine Lebensgeschichte mit allen Höhen und Tiefen, die man sich nur
einfach die,
unglaublich vorstellen kann.
Einfach so, die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist für mich ja so abstrakt. Also ich bin 96 geboren, aber für mich ist das alles so Geschichtsunterricht.
Mitten in der Mini-Playback-Show.
Ja, mitten in der Mini-Playback-Show bin ich geboren worden.
Durch die Zaubertunnel.
Deshalb nennt man meine Generation ja auch die Mini-Playback-Generation.
Ja.
für mich ist es so abstrakt, aber es gibt ja so Menschen, die tatsächlich diese Regimewechsel und die vor allem Dingen die Tiefen des 20. Jahrhunderts mitgemacht haben. Und schon bei meinem Vater, 1961 geboren, finde ich es so absurd, dass dieser Mensch mitbekommen hat, der ist aufgewachsen in diesem Dorf und in diesem Dorf gab es in den 60er Jahren ein Telefon und fürs ganze Dorf sonst nichts. Und der hat mitbekommen, wie man...
Ein Telefon in so einen Kasten?
In der Gastwirtschaft. Meine Familie hatte die Gastwirtschaft im Dorf und da gab es halt...
Stimmt, war so.
Da gab's dann halt ein Telefon. Und dieser Mensch, der einfach so mein Vater ist, der wirklich so nah wie möglich nur irgendwie an mir dran ist, so generational gedacht, der hat mitbekommen, wie es von einem Telefon übers Fernsehen in jedem Haus, übers Farbfernsehen in jedem Haus, bis zum Internet.
Meine Generation.
Ja, bis zum Telefon. Du hast es erst auch mitbekommen. Mhm. Bis zum Telefon in jeder Hosentasche, bis zum Computer in jeder Hosentasche gekommen ist. Und ich habe da so einen großen Respekt davor, dass man bei diesen absurden Entwicklungen innerhalb einer Lebensspanne, dass man da nicht durchdreht. Und ich habe wirklich einen großen Respekt davor, dass sich mein Vater oder du oder ganz, ganz viele Menschen, eigentlich alle Menschen in deiner Generation, so erstaunlich gut mit dem Internet und mit Handys umgehen können.
Also ja, also ich habe gesagt, ich muss mitkommen. Aber wenn ich das jetzt nicht mache, dann komme ich gleich gar nicht mehr mit.
Banking
das diese Art von Dinge. Ich habe auch Schulungen gemacht, weil ich wollte einfach, dass ich mitkomme in diese Welt. Und es gibt immer noch Dinge, die ich nicht verstehe. Ja.
Aber das gibt's auch bei mir. Also natürlich, ich verstehe manche Dinge nicht.
Also dann gerate ich in völlige Panik, wenn ich auf Instagram und dann kommt so eine Meldung und dann denke ich, oh, direkt drücke ich auf den falschen Knopf und dann bin ich gehackt. Also weißt du, da kriege ich Stress von. Wenn ich nicht verstehe, kriege ich Stress.
Das verstehe ich komplett, aber ich habe da wirklich großen Respekt davor, dass man nicht irgendwann mal abgeschaltet hat und gesagt hat, diese Technik-Förz der neuen Generation, die brauche ich alle nicht. Und da habe ich wirklich Respekt davor, dass man so flexibel im Gehirn geblieben ist, weil ich weiß manchmal nicht, ob ich diese Entwicklungen mitgemacht hätte, ob ich nicht irgendwann mal gesagt hätte, komm, diese Smartphone-Scheiße, geht mal weg damit. Ich habe früher haben wir es auch ohnehin bekommen. Ich kann es sehr verstehen, warum man da manchmal auf so Durchzug schaltet.
Also ich weiß nur, meine Oma, die kam zu mir Besuch und dann hat sie zum ersten Mal gesehen, wie so ein Fax rauskam. Na, das fand sie ein Wunder. Wie kann das sein, dass jemand in Amerika dir jetzt etwas schreibt, was direkt bei dir rauskommt? Sie dachte, es ist irgendwie ein ganz komisches Haus, wo diese Mareike lebt. Also da ist irgendwo was nicht in Ordnung.
Da kann was nicht stimmen. Ich habe als viele Verträge, die ich gemacht habe, als ich Industriekaufmann war für Dampfturbinen, die wurden noch per Fax verschickt, weil das aus irgendeinem Grund für die Betriebe...
Für die Unterschrift.
Für die Unterschrift. Und zwar irgendwie so der traditionelle Weg. Und dann musste ich einen meiner älteren Kollegen fragen, wie man denn Fax verschickt, weil ich hatte noch nie einen Fax verschickt. Und das war der große Moment für ihn, dass er mal die jungen Hupfern das
erklären konnte.
Ja, genau, so, jetzt kommst du hier ran. Aber wenn ich fragen muss, wie man meinen Drucker verbindet, dann bist du wieder so ein arroganter Jüngling. Das war ein guter Moment. Muss ja. Fax verschicken.
Und ein guter Moment war auch, ich weiß noch, Funkausstellung Berlin 91, 92 war es, glaube ich. Wir saßen da alle draußen und da war irgendwie so ein Producer aus Frankfurt oder München und der kommt mit so einem Riesenapparat, stellt er die auf den Tisch, so eine Art Telefon und wir haben gedacht, was macht denn der? Und auf einmal klingelte das. Und das war eigentlich das erste Handy, ne? Also wir haben alle nur gestaunt und wir haben gedacht, die Mutter ruft an, weil er will nur interessant tun. Ne? Und dann war das tatsächlich ein Businessgespräch und wir haben alle gestaunt, was ist das für eine Entwicklung? Mhm. Und auf einmal ging das so schnell. Was ich aber traurig finde, dass die Generation über mich, also die jetzt so 87, 90, 95,
ja, meine Oma auch,
die kapieren gar nichts mehr.
Ja, aber ich glaube, dass das... ich glaube, dass das irgendwie nachvollziehbar ist, weil diese ganzen großen Entwicklungen in Richtung Handy, in Richtung Internet und Digitalisierung, die kamen ja so in einer Zeit, in der sie nicht mehr durch zum Beispiel ihre Arbeitswelt dazu gezwungen werden, sich damit auseinanderzusetzen.
Nee, das stimmt.
Und ich glaube, irgendwann...
Aber man erwartet jetzt, dass sie alles überweisen über Handy.
Das da,
und sie sind die größte Opfer von Betrüger und was auch immer. Sie werden durch niemand geschützt, ne? Wenn sie keine Verwandtschaft haben.
Ich frag mich das oft, weil ich habe gestern kam ich nach Hause und habe so eine Benachrichtigung und Zettel in meinem Briefkasten gehabt, dass mein Paket in eine Packstation gebracht worden wäre. Und dass ich diesen QR-Code scannen muss, um zu sehen, wo das denn abgegeben worden wäre. Ja. Was mache ich denn, wenn ich kein Handy habe? Dann, also wie komme ich denn dann an mein blödes Paket? Wird so vorausgesetzt, dass alle ein Handy haben. Und die meisten haben ja auch irgendwie ein Smartphone. Aber ich wüsste nicht, wie meine Oma zum Beispiel damit umgehen würde, wenn ihr sowas passiert.
Also ich habe das letzte Mal auf dem Flughafen in München, da muss man, kommen wir jetzt mit seinem Koffer, da muss man selbst wiegen, selbst leben,
genau.
Muss man alles selbst machen, mit dem Handy muss man dies machen, da kommt dann irgendwann dein Code, musst du eintippen, dann kommt dein Name da raus, dann kommt deine Nummer raus, dann musst du leben, zack, und es standen drei ältere Damen, die waren, denke ich, so 5, 6 Jahre älter als ich. Und die waren total durcheinander. Die sagten, wir können das nicht. Da war auch niemand, die sie geholfen hat. Also das ist ein unglaubliches Manko in unserer Gesellschaft. Wir müssen auch auf die ältere Generation achten, dass sie beschützt werden, weil die kommen nicht mehr mit. Du guckst mich an und denkst...
Nein, du hast vollkommen recht.
Ja.
Also je weniger wir... je mehr Prozesse wir digitalisieren, was ja durchaus gut sein kann... desto weniger inklusiv wird es halt für Menschen, die kein Handy haben, die kein Smartphone haben, die nicht die ganze Zeit wie ich 24/7 im Internet hängen. Und das ist schade, weil man so jede zwischenmenschliche Interaktion, auch wenn sie so dienstleistungsgetrieben ist, verhindert. Und ich glaube, dadurch verliert man so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass da draußen jemand ist, der ein echter Mensch ist und nicht nur eine Zahl auf meinem Bildschirm.
Ja, und ich denke, generationsübergreifend, das wäre ein schöner Abschluss für dieses Gespräch, weil wir ja generationenübergreifend sind.
So ist es.
Dass vielleicht die Jugend sich mehr kümmert um solche Dinge, dass man Älteren beibringt, wie sie das machen, mit Geduld. Denn oft höre ich ja, das hat immer noch nicht kapiert. Nein, man braucht Geduld. Und das wäre doch mal ein Stückchen Verantwortung von beiden Parteien, dass sie gemeinschaftlich in so eine Gesellschaft leben.
Ja, oder einfach so diese Abwehrhaltung gegenüber seinen Mitmenschen ablegt und diesen älteren Damen, wenn sie verwirrt wirken, dass man einfach fragt, hey, kann ich euch helfen?
Ja, danke.
Weil wenn man an irgendeinem Ort Zeit hat, dann ist es ein Flughafen. Ich war 3 Stunden vor meinem Flug nach New York.
Hast du wunderbar Zeit, Kaffee zu trinken?
Da hätte ich viel Zeit gehabt.
Übrigens, sauteuer ist Kaffee am Flughafen.
Unglaublich teuer. Aber das war mein erster Interkontinentalflug, der erste längere Flug. Ich fliege sowieso, ich glaube, ich bin das letzte Mal 2019 geflogen.
Ja, und es war nach New York.
Letzten November. Und bei der Einreise wurde ich gefragt, was mein Job ist. Und ich habe gesagt, naja, ich bin so ein Comedy-Writer. Und dann wollte der so von mir einen Witz hören. Und ich war so aufgeregt vor diesem Einreiseoffizier und habe dann so gesagt, dass ich das professionell mache mit dem Witze schreiben und dass ich dementsprechend ihm jetzt keinen Gratiswitz geben würde. Und dann hat er ganz laut gelacht und das größte Erfolgserlebnis für mich in meinem Beruf, dass ich diesen bierernsten Menschen,
diesen Beamten
da zum Lachen gebracht habe. Und das war ganz toll, da war ich richtig so,
ja, stolz, ja, es klappt.
Es klappt.
Also wir haben auch noch viel zu lachen, weil wir machen noch einen Podcast.
Ja, wir würden jetzt noch eine Folge machen, wenn das für euch okay ist. Wir haben hier, vielleicht für die nächste Folge, wir haben unglaublich viel Material vorbereitet.
Ich wollte noch eine Frage stellen.
Gerne.
Weil du bist ja von der Schreiberzunft. Mhm. Ich verstehe ein Ding nicht.
Oh.
Ein Ding verstehe ich in diesem Land nicht. Ich sehe das nämlich in kein einziges Land. Mhm. Warum steht immer in alle Zeitungen, in alle Schreiberblätter, mhm, dies und jenes, immer der Person mit seinem Alter dahinter?
Das ist eine gute Frage.
Das ist das einzige Land, wo ich das sehe. Also zum Beispiel.
Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, warum das so ist. Vielleicht ist das so, damit man so.
Was hat das für einen Sinn?
Ich glaube, es ist immer so, um die Person, die dieses oder jenes gemacht hat, zu diskreditieren. Ich glaube, wenn man nämlich schreibt, so, diese und jene Schauspielerin 19, dann ist es so, oh, was will denn die wissen? Das ist ja nur erst 19. Und wenn man sagt, diese und jener Schauspielerin
92
und hat die Altschachtel. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, um es runterzumachen. Das stimmt, das ist komisch.
Nur das einzige, mhm, Land, wo ich das sehe, ist Deutschland. Und dann denke ich, wie ist es möglich, dass immer dieses Scheißalter, mhm, was hat das mit meinem Sein zu tun?
Das ist ja wirklich ab einem gewissen Alter. Ich glaube, es macht schon einen Unterschied, ob jemand 12 oder 16 ist. Aber ab einem gewissen Alter ist ja wirklich egal. Also ab 18 würde ich sagen, ist egal, wer alt ist.
Also wenn wir über Diskriminierung sprechen, dann ist das auch einer.
Ja, auf jeden Fall. Also 100%. Wenn es vor allem mit der Nachricht absolut nichts zu tun,
ja,
hat, dann warum wird es erwähnt? Du hast ja vollkommen recht, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht.
Und viel mehr bei Frauen als bei Männern. Ja. Das kannst du auch sehen.
Das stimmt. Aber gerade bei so jungen
Politikern. Zum Beispiel, ich lese nicht Macron 52. Oder wie alt er ist. Ich komme jetzt nicht.
Ich glaube, der ist in seinen 40ern.
Oh ja, na ja.
Ist auch egal.
Macron, ne, er hat gestern eine Rede gehalten. Aber Macron, da lese ich es nicht, mhm, bei. Ja, oder Merz sehe ich es auch nicht.
Stimmt, bei Friedrich Merz wirft niemand das Alter vor.
Nee.
Ja, man kann ihm auch aber viele andere Sachen vorwerfen.
Ja, vielleicht okay, aber immer hier, die ist so alt. Meryl, mhm, Streep, boah, Alter dahinter. Madonna, immer Alter dahin. Also ich sehe das, ich finde ja, das schrecklich. Müssen wir ändern.
Du hast komplett recht. So, mit diesem Appell beenden wir diese Folge.
Also schreibt die Zeitung, wie soll genau das ändern?
Hier hören doch bestimmt ein paar so Medienmenschen zu.
Ich hoffe.
Vielleicht wird aus diesem Podcast, du musst noch irgendwas richtig Streitbares und Skandalöses sagen, dann kommt dieser Podcast vielleicht in so diese Leute-Abteilungen in irgendwelchen Lokalzeitungen. Mareike Amado fordert die Abschaffung von Fahrrädern oder so.
Ja.
Kannst du das mal sagen?
Die Abschaffung der deutschen Sprache.
Sag das nochmal als ganzen Satz, dann kommen wir rein in so ein Feuilleton.
Was Mareike fordert?
Ja, du sagst jetzt, ich fordere die Abschaffung der deutschen Sprache.
Also ich fordere eigentlich die Abschaffung der... jetzt komme ich in den Scheiße.
Weiter, komm, zieh durch.
Jetzt, Mareike fordert die Abschaffung der deutschen Sprachrinnen. Sprache.
Skandalöse Forderung. ich möchte mich davon distanzieren natürlich.
Klicks.
Jetzt kommt es hoffentlich in im Fränkischen Tag kommt es in die.
Aber bitte Leute nicht mit dem Alter dahinter.
Das Alter nicht, allgemein nur, dass hier radikale Thesen geäußert werden.
Bis zur nächsten Folge.
Bis zur nächsten Folge.
Na, wie war's?
Ich fand's toll. Weil ich liebe es, diese Generationsgespräche, diese Unterschiede, diese Eingänge. Und er ist total einfühlsam in Dinge, die ich sage. Also es klickt lecker. Ich merke einfach, dass wir von Seriosität auch Dinge ansprechen, die nicht immer zum Lachen sind. Aber das gehört auch rein. Und so eine Welle haben zwischen Leichtigkeit und Intensität. Und das verstärkt sich heute. Na, das Letzte, was ich gemacht habe mit den Aufrufen, ich weiß ja nicht, man muss ja aufpassen in der heutigen Zeit, was das bringt. Holländerin verbietet die deutsche Sprache. Was meinst du, was da wieder rauskäme?
Wir vertiefen jetzt manche Gespräche und haben nach wie vor einen tollen Gesprächsfluss, ohne auf die wunderbaren vorbereiteten Dinge hier leider zurückgreifen zu müssen. Ich glaube, wir haben jetzt hier noch so ein paar Themen offen und hingelegt bekommen. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach noch so ein bisschen einen schönen Abschluss finden, vielleicht ein bisschen auf das Material hier zurückgreifen. Ich bin zufrieden, sehr zufrieden.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Bajorat.
Hey ihr Lieben, ich bin's Lina und das hier ist mein Podcast Fühl ich mit Das Ding vom SWR. In diesem Podcast geht es um Mental Health, um die ganzen Vorurteile, die wir auch vielleicht über mentale Gesundheit haben, um unseren Umgang mit unserer psychischen Verfassung und darum, dass es völlig okay ist, sich Hilfe zu holen, wenn man das Gefühl hat, man kommt alleine nicht weiter. Ich würde mich total freuen, wenn ihr reinhört. Meinen Podcast Fühl ich gibt es ab dem 22. Februar jeden Donnerstag in der ARD Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich ganz doll auf euch. Wir hören und sehen uns. Bis dann, eure Lina.